Ich mach mal die Begrüßung und dann starten wir, ja?
Ja.
Okay. Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Und heute habe ich Oliver Sturm zum Interview bei mir hier, also online. Und er ist der Autor und Regisseur von Die Erschöpften, der Hörspielserie, die ich letzte Woche in meinem Podcast besprochen habe und von der ich ja so begeistert bin. Deshalb freue ich mich total, heute mit ihm in aller Ruhe über sein Hörspiel sprechen zu können. Hallo Oliver.
Hallo, grüß dich Thomas.
Hallo, grüß dich. Vielleicht sagst du mal noch so 2, 3 Sätze zu dir für Leute, die dich nicht kennen sollten.
Naja, also ich bin schon sehr lange im Hörspielgeschäft. So, ich mache seit 1996 regelmäßig Hörspielregien und habe vorher, wie wir künstlerisch Tätigen, natürlich viele andere Wege gehabt. Ich habe in den 80er Jahren Opernregien gemacht. Ich bin dann einen wissenschaftlichen Weg gegangen, habe auch promoviert und wollte zunächst an die Universität gehen. Dann habe ich aber parallel Ballettdramaturgie gemacht an der Deutschen Oper am Rhein und an der Deutschen Oper Berlin. Und irgendwann wurde ich auch gefragt, ob ich Dramaturgie von Herr der Ringe machen könnte. Und das habe ich dann getan. So kam meine Verbindung zum Südwestfunk. Und daraus sind dann Regien entstanden.
Ah ja, Herr der Ringe, das habe ich auch gehört. Diese aus den 80er, Ende der 80er, war?
Nee, Anfang der 90er.
Anfang der 90er, ja. Aber die ist sehr, sehr gut. Also fand ich eine sehr gelungene Hörspielreihe. Okay, gut, dann wissen wir schon mal ein bisschen was. Also bist aber jetzt auch schon, seit wann bist du jetzt beim Radio so direkt als Hörspielregisseur? Das ist ja dann auch schon seit fast 30 Jahren, oder?
Ja, seit 30 Jahren ungefähr.
Wahnsinn. Mhm. Okay, also bist auch ein alter Hase in dem Fall.
Absolut.
Okay, dann steigen wir gleich mal ein ins Thema. Ich habe jetzt so gesagt, das steht ja auch so im Beschreibungstext, dass die Hörspielserie Die Erschöpften so ein Vorbild hat, zumindest vom Rahmen her, und zwar den Zauberberg. War das jetzt schon so von Anfang an geplant, eine Art modernen Zauberberg zu machen, oder hattest du einfach deinen Stoff und hast gemerkt, okay, das würde gut in diesen Zauberberg-Setting passen?
Ja, genau so, wie du es jetzt zuletzt beschrieben hast. Also ich hatte am Anfang gar nicht den Zauberberg im Sinn, sondern da war die Idee einer Pre-Holiday-Klinik. Mhm. Den Hintergrund kann ich gleich noch schildern, warum die mir in den Sinn gekommen ist. Und die Idee mit dem Zauberberg von Thomas Mann, die hat sich beim Schreiben eigentlich erst ergeben, als ich das Setting in die Alpen verlegt hatte und feststellte, in welchen Verstrickungen mein Held ist, stellte ich fest, dass sich da interessante Parallelen zum Zauberberg ergeben. Und dann machte mir das auf einmal Spaß, Motive aus dem Zauberberg zu nehmen und sie in meine Serie einzubauen. Und gleichzeitig gibt es eine große Parallelität in der Tatsache der Epochenschwelle, in der der Zauberberg spielt. Also vor dem Ersten Weltkrieg, und er schildert eine von innen angekränkelte Gesellschaft. Und die Epochenschwelle, die Thomas Mann beschreibt, die ist zwar eine etwas andere als unsere heutige Epochenschwelle, aber wir befinden uns auch in so einer Umbruchsphase, einer gigantischen Gesellschaftstransformation, die mit sozialen Verwerfungen zu tun hat und die mit tausenderlei Faktoren zu tun hat, die auch eine Ursache unserer Erschöpfung ist. Und das zu parallelisieren, das war dann einfach ein Spaß. Es ist aber tatsächlich mehr ein Spiel. Es ist jetzt nicht so eine akademisch ernst gemeinte Angelegenheit.
Ja, und du wolltest noch sagen, wie du auf diese Pre-Holiday-Klinik gekommen bist? Da wolltest du was zu sagen?
Ja, das war einfach persönliche Erfahrung an mir selbst und an meinem Umfeld. Also ich befand mich auf dem Weg zu meinem Naherholungsgebiet Rehberge Plötzensee und wollte einen Spaziergang machen, und in meinem Kopf lief aber so ein Film ab, wie viel Zeit habe ich dafür jetzt? Also wenn ich dann zurück bin, dann muss ich als erstes wieder das machen und das machen und das machen bis zum Abend, und dann habe ich abends eine Verabredung und dann habe ich das. Also ich befand mich in so einem Zeitmanagement Film.
Ja.
Und dann dachte ich, mein Gott, du willst dich entspannen, aber du baust diese Entspannung in so ein Effizienzschema ein. Und ich nehme das an meiner Umgebung wahr, an Bekannten und Freunden, wie schwierig Urlaub geworden ist für viele. Also, dass sie beispielsweise erzählen, dass sie im Vorfeld eines anstehenden Urlaubs 3 Wochen vorher schon mit ihren To-Do-Listen so an der Kante sind, dass sie eigentlich völlig fertig in den Urlaub reisen. Oder dass sie im Urlaub waren und dann erzählen, dass sie dann nach wenigen Tagen so eine komische Leere überfallen hat oder so eine Richtungslosigkeit. Oder dass sie erzählen, wie sie ihren Urlaub durchgetaktet haben, also was sie alles vorhaben und wie das genau geplant ist. Und da dachte ich, so Reisen, erholendes Reisen, so wie man das von früher kennt, scheint tatsächlich schwierig geworden zu sein.
Ja.
Da wäre es vielleicht notnötig, dass die Leute, dass die Menschen, bevor sie in Urlaub gehen, einen Vorurlaub brauchen, der sie fit macht für den Urlaub. Und dann war diese Idee der Pre-Holiday-Klinik geboren.
Okay, und damit dann auch, um sozusagen die Pre-Holiday-Klinik zu, in dem Hörspiel natürlich zu manifestieren, also dass die überhaupt notwendig ist, eben dann auch dieses Gesetz zu erfinden, was eben die Urlaubsfähigkeit überprüfen lässt.
Genau,
Genau.
also
Weil freiwillig würde ja niemand das machen, ne?
ja, genau, das ist natürlich ein sehr starker regulativer Eingriff von oben. Also die Idee ist in dieser Zeit der rot-grünen Koalition auch entstanden oder der Ampel entstanden, nicht rot-grün, sondern die Liberalen waren ja auch noch dabei. Und unter den Bürgern tobte eine breite Diskussion, wie viel Bevormundung man eigentlich ertragen möchte, siehe Heizungsgesetz und so
Ja.
weiter. Und das scheint dann in meine Idee eingeflossen zu sein in Form dieses
Ja,
Urlaubsgewährungsgesetzes.
genau. Da ist es auch so, dass also du hast jetzt diesen Mangel an echter Erholung sozusagen bei dir erlebt, in deinem Umfeld auch. Denkst du auch, dass es so gesellschaftlich ist, also dass es wirklich ein allgemeines Phänomen ist?
Ja, naja, Mangel an Erholung ist vielleicht nicht ein allgemeines gesellschaftliches Problem. Es ist eher ein Mangel an der Fähigkeit, mit freier Zeit umzugehen.
Ja.
Also Erholungen gibt es viel, also in den Arbeitnehmerrechten und in den Tarifverträgen und so weiter. Es sind ja heutzutage, wenn man es jetzt mal mit 1900,
20.
was weiß ich, 20 oder so vergleicht, sind wir ja geradezu im Paradies
Ja.
angekommen, wie viele Urlaubstage es gibt und welche Vergütung und was weiß ich. Da hat sich ja sozial dramatisch was verändert. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Fähigkeit zur Erholung besser geworden ist. Also es scheint eine Erschöpfung auf einem gewissen hohen Niveau zu geben in dieser Gesellschaft.
Ja. Es wird ja auch im Hörspiel an einer Stelle gesagt, der Mangel an Mangel ist eigentlich, das war so ein schöner Satz, also das sozusagen, das ist
Ja, das sagt der Hartmut Rosa,
ja.
der Soziologe,
Ja.
der für mich auch so eine Referenzgröße beim Schreiben gewesen ist mit seinen Büchern Resonanz und so weiter, der sagt das in einem Interview ganz deutlich, dass diese Gesellschaft eine bestimmte Form von Mangel produziert, nämlich den Mangel an Mangel, dass also von allem zu viel ist.
Ja.
Also sozusagen das Essen gehen ohne Appetit und ohne Hunger.
Und das ist dann auch beim Urlaub. Also nee, beim Urlaub, nee, da ist es dann noch. Okay, ich gehe mal zu einer anderen Frage.
Ja.
Der Sven Schmitz, der landet ja im Haus Müßiggang, um zu lernen, wie man sich entspannt. Und hast du ihn jetzt... Du hast ja jetzt schon verraten, dass sozusagen die Idee zu dieser Sache schon vorher da war, aber hast du denn gedacht, okay, ich lehne den jetzt an den Hans Castorp an, so als moderne Version, oder hast du dir da schon eine andere Figur vorgestellt? Wie war denn das?
Nö, also ich hab mir nicht vorgenommen, den an den Hans Castorp anzulehnen. Es ist bisschen mehr oder weniger von nebenbei entstanden, dass der tatsächlich eine gewisse Blässe hat, wie auch der Hans Castorp. Also er ist ein, wie der Stefan Fischer von der Süddeutschen Zeitung sehr, sehr, sehr toll geschrieben hat. Er ist ein Mann ohne Eigenschaften. Robert Musil in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften beschreibt genau so eine Figur, die eigentlich nichts Besonderes ist. Und so einer ist Sven Schmitz.
Ja, deswegen wahrscheinlich auch so ein Name wie Sven Schmitz, der so was
Genau.
total Allgemeines hat.
Genau. Ich habe damals mit einer Freundin lange über den Namen nachgedacht und wir haben beide, sie ist auch Autorin gewesen und wir haben beide gesagt, der muss so normal wie möglich klingen. Und Sven Schmitz hat in seiner Konsonantenzusammensetzung noch so einen gewissen Witz.
Ja, gut. Dann haben wir so Figuren wie eben Professor Behrens oder Madame Chauchat, die scheinbar direkt aus dem Zauberberg so kommen, natürlich modernisiert. Gerade klafft ja Chauchat, bekommt ja dann auch eine ganz neue Bedeutung, also weit über wie was im Zauberberg da ist. Und dann gibt es da noch andere Figuren aus dem Zauberberg, die vielleicht jetzt nicht so offensichtlich aus dem Roman kommen. Ich hatte zum Beispiel so persönlich den Eindruck, dass die Astra so ein bisschen Svens Settembrini ist.
Ja, die Astra hat etwas von dem Settembrini, das mag sein, weil sie ihm den Kopf wäscht und
So eine
ihn,
Aufklärerin auch ist so.
ja, sie ist eine Aufklärerin. Und also die eigentliche Settembrini-Figur für mich ist aber eher der Dr. Gärtner,
Ach so.
der Klinikarzt Dr. Gärtner, der sich als seine Turmgesellschaft bezeichnet. Das
Ja.
heißt, oder sagen wir mal Gärtner und Behrens, das sind so zwei Kräfte der Aufklärung, die auf den Sven einwirken und ihn aus seiner Ich-Verfangenheit etwas herausholen. Also, du hattest mich ja gefragt, inwieweit die Cleo eigentlich notwendig ist. Also, das ist
Das hatte ich
die.
noch nicht gefragt, das hatte ich dir nur bei meinen Interviewfragen geschickt. Aber
Ah,
die Frage
ja.
kann ich dir gerne stellen,
Ja,
damit
also
es die Zuhörer wissen.
warum es nötig ist, dass der Sven Schmitz in so einem unguten Verhältnis, in so einer Verstrickung mit einer Borderline oder so ganz oberflächlich bezeichnet Borderline-Frau ist, die ihn nach Strich und Faden irgendwie fertig macht und er
Ganz
hält ja
toxische
die.
Beziehung, ja.
Ja, er hält ja diese Cleo auch für die Ursache seiner
Genau.
Erschöpfung. Und das habe ich bewusst gemacht, um diesen Selbsterkenntnisprozess möglich zu machen. Also er ist vollkommen verstrickt in diese Liebesbände mit einer verheirateten Frau, die ihn irgendwie für ihr Ego benutzt. Und Astra und Dr. Gärtner und Professor Behrens, das sind Figuren um ihn herum, die ihm langsam, aber sicher klar machen, in was er sich da verstrickt hat und deutlich machen, dass die Ursache seiner Erschöpfung eigentlich gar nicht diese Liebesbändel sind, sondern der Kontext seines ganzen Berufs.
Ach so, okay, ja. Ja, weil er ja, also der Sven behauptet ja eigentlich immer nur selber, die Beziehung zur Cleo wäre die Ursache seiner Erschöpfung, aber
Ja.
dass es sozusagen sein ganzes Leben ist, was ihn erschöpft.
Ja.
Das machen sie ihm klar. Ja,
Ja.
okay. Dann springen wir gleich mal weiter. Ich hatte ja in meiner Rezension in der letzten Woche behauptet, ganz eiskalt, dass dein Hörspiel Anleihen beim Film A Cure for Wellness genommen hat. Stimmt das oder sind die Parallelen Zufall?
Das mag sein. Also das kann ich gar nicht bewusst beantworten. Ich habe den Film einmal gesehen, nachdem mein Dramaturg ihn mir empfohlen hatte. Das war schon während des Schreibens. Und da habe ich ihn gesehen und da kommt tatsächlich diese Situation auch mit dem Wasser und den Zitteraalen und so weiter vor.
Ja.
Die Idee mit den Zitteraalen ist aber vorher entstanden. Das war durch meine Lektüre von Alexander von Humboldts Südamerikanischer Reise. Dort gibt es ein Kapitel, wo er beschreibt, wie die Eingeborenen Zitterale fangen, indem sie nämlich Pferde ins Wasser treiben und die Zitterale sich daran heften und dann die Eingeborenen diese Zitterale auf diese Weise aus dem Wasser kriegen. Das war sozusagen die Inspiration. Aber ich will das gar nicht abstreiten. Solche Filme lösen was aus im Autor und das kann durchaus sein, dieses Zerbrechen des Aquariums beispielsweise, was ja bei mir in Folge 10 vorkommt. Das kann durchaus sein, dass sowas wirkt und dass dann das Unterbewusste das irgendwie aufgreift.
Ah ja, siehst du, interessant dann.
Ist ein toller Film, ist ein wunderbarer Film.
Ja, also ich fand es dann am Ende ein bisschen wirr, also den Film jetzt.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Dann die Musik, dieses Titellied, so was ich ja, so wie ich herausgefunden habe, das ist dieses Wie ist das Wetter in Paris aus die Ferien des Monsieur Hulot.
Sehr gut
Hat es jetzt der
erkannt.
Komponist, hat es der Komponist entschieden oder hattest du die Idee, das zu nehmen oder wie war das eigentlich?
Wir haben, also Andreas Bick und ich haben verschiedene Titelvarianten durchexerziert. Also es könnte eine schnelle, eine knackige Variante sein. Wir hatten mal eine Variante in der Richtung von White Lotus ausprobiert, die so ethnische Elemente in sich drin hat. Und irgendwie waren wir immer unzufrieden damit. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich, weil das ein Leib- und Magenfilm von mir ist, habe ich dann
Asch.
dieses Titelthema von Ferien des Monsieur Hulot vorgeschlagen. Aber er hat es dann
Also,
natürlich nochmal verändert. Es ist jetzt,
ja, er hat's
das
verändert.
ist
Er hat's
nicht, also
verändert, ja.
die Harmonieabfolge ist nicht exakt wie Ferien des Monsieur
Ja, es
Hulot.
ist eine sehr, sehr gelungene Wahl. Also, ich habe mich gleich abgeholt gefühlt, allein
Ja,
schon durch diese Melodie.
ich
Ja.
find das auch super, wie er das dann gemacht hat, auch mit der
Ja.
Sängerin nachher.
Genau. Nee, wirklich sehr schön. Denn du kennst ja sicher den Zauberberg von Ulrich Lampen, also seine Hörspielserie
Ja, aber
da
leider
von,
auch nur
genau.
ein bisschen davon.
Ach
Also,
so,
ja.
weil ich hatte an zwei, drei Stellen, dass du dich so ein bisschen an seiner Inszenierung zumindest hast inspirieren lassen, aber dann ist das gar nicht,
Nee,
dann war das einfach Zufall.
das ist tatsächlich nicht der
Ist
Fall.
dann, ah, interessant, schön. Also gerade so dieses eine Makrogeräusch, wo die da an der Scheibe wischen, das hat mich so an dieses, wenn der Peppercorn da sein Glas immer eingießt mit Wein, das hat mich so daran erinnert, weil es so was Fokussiertes auf eine Stelle war.
Ach so, das mache ich aber schon immer in meinen Inszenierungen.
Ah,
Also wenn du meine
dann ist
Inszenierung
das.
von Jan-Peter Bremers Roman kennst, Der Palast im Koffer oder Der Fürst spricht.
Ey, da muss ich echt mal ein bisschen Asche auf mein Haupt schütten. Ich habe dann deine Hörspielbio, also Biografie, was sagt man,
Bio.
Hörspielografie? Biografie, durchgelesen und ich hatte vorher noch nie was von dir gehört, obwohl ich ja wirklich viel höre, aber da bist du mir so richtig durchgerutscht, so irgendwie.
Ist ja
Aber das wird sich
tragisch.
jetzt auf jeden Fall, ja, das wird sich auf jeden Fall jetzt ändern. Da werde ich wesentlich mehr dann gucken, was du machst oder gemacht hast.
Ja.
Das habe ich jetzt viel mehr auf
Ja,
dem
nee, ich
Schirm.
habe mit diesen Makrogeräuschen arbeite ich schon sehr lange, also seit den 90er Jahren eigentlich schon.
Okay, gut. Siehst du denn wieder ein Zufall? Die Erschöpften ist ja nicht nur eine Satire auf unsere Urlaubsgesellschaft, sondern geht dann auch ins Politische, ja, man kann sagen Verschwörungstheoretische. Hat sich das so beim Schreiben organisch ergeben oder wolltest du diese Themen so unbedingt einfließen lassen?
Das hat sich organisch ergeben. Also dieses System der Klinik und dieses System, nachdem die Urlaubsfähigkeit geübt wird und dann auch schließlich bescheinigt wird, die braucht ja einen gewissen Kontext. Und der Kontext der Klinik ist zunächst so ein grüner Kontext, also kerosinfreies Reisen zu promoten, keine Fernreisen mehr zu machen, zurück zur Scholle und so weiter. Und in diese ganze Debatte schwingen automatisch diese ganzen politischen Fragen mit hinein. Links, rechts, linksidentitär, rechtsidentitär und so weiter. Das drängt sich eigentlich auf. Und diese Verkennung, die Sven beispielsweise über seine eigene Erschöpfung hat, dass er meint, sein Liebesverhältnis sei schuld daran, diese Verkennungen für Erschöpfung und was an der Gesellschaft nicht stimmt, die schlagen ja auch, jeder kennt das aus seiner Alltagserfahrung, ganz schnell in politische Verkennungen um. Also macht ganz schnell Dinge schuldig für persönliche Zustände, die politischer Natur sind. Also die da oben sind schuld und so weiter. Ganz bestimmte, in diesen Zeitenumbrüchen ist es immer, auch zu anderen Zeitenumbrüchen, auch 1910, 14 und so weiter, ist das immer ein Phänomen gewesen, dass die Menschen die neue Zeit erklären aus den alten Erklärungszusammenhängen heraus, weil die neue Zeit noch nicht begriffen ist. Also die Menschen haben 1914 begriffen, dass der Feudalismus zu Ende ist, aber sie haben es nicht vorher begriffen. Ne? Ja. Natürlich haben es einige schon begriffen, aber so die breite Masse. Man setzt immer die Erklärungsmuster einer anderen Zeit auf die Gegenwart drauf. Das Bewusstsein ist immer verspätet.
Ah, okay.
Und das ist ein interessantes Phänomen, finde ich. Also das sieht man auch heute an diesen Links-Rechts-Debatten. Der Anti-Amerikanismus der Linken beispielsweise, ich komme selbst aus dem linken Hintergrund, ich habe bei Oskar Negt Soziologie studiert, ich hatte die Alt-68er als Professoren, habe das auch sehr geschätzt, aber irgendwann gibt es einen Zeitpunkt, wo die alten Erklärungsmuster nicht mehr auf die neue Zeit passen. Und das ist interessant.
Ja. Wow, okay, das hat jetzt nochmal einen ganz anderen Kosmos in meinem Kopf aufgemacht. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Okay,
ja,
nee,
das nennt sich
gut,
in der Soziologie Ungleichzeitigkeiten.
Aha, okay. Ja, vielleicht muss ich mich noch mehr mit Soziologie befassen, merke ich da.
Ja, und das hat mich einfach interessiert, diese Erschöpfungszusammenhänge in der Gesellschaft zusammenzubringen mit den Bewusstseinsvorgängen in dieser Gesellschaft. Also, wen mache ich wofür verantwortlich? Wo kommt meine Erschöpfung her?
Also, wow, ja. Gut, jetzt ein kleiner Sprung inhaltlich. Hattest du eigentlich schon so Wunschstimmen in deinem Kopf, als du den Text geschrieben hast? Also das hat man ja manchmal, wenn man so ein Hörspielmanuskript schreibt, dass man schon denkt, oh, das könnte doch der sprechen und das der.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte Janet Spasova als Wunschstimme für die Klaftia im Kopf. Das ist ja extrem schwer zu besetzen. Also es muss jemand sein, im Russischen total fit ist. Sie ist nun zufällig Bulgarin, aber das hört der deutsche Hörer nicht.
Nee.
Und sie muss Französisch sprechen und sie muss Deutsch ziemlich gut sprechen. Und Janet Spasova hat auch diese laszive Lässigkeit von der Klaftia Shoshan, die ich mir vorgestellt habe. Tom Schilling. Es muss ein Held sein, also es muss eine Hauptfigur sein, die nicht nach Manuskript klingt. Und das ist Tom Schillings Stärke. Er hat diesen Mann ohne Eigenschaften, also diesen Normalbürger, und er hat diesen Text von Oliver Sturm, der ja manchmal auch ein bisschen tricky ist. Also das sind manchmal schon pointierte Formulierungen auch, die im Schriftlichen sich gut lesen, aber die müssen auch erstmal so gesprochen sein, dass sie nicht wie Manuskript klingen. Und das kann keiner besser als Tom Schilling. Du hörst ihm nie das Manuskript an. Also es klingt immer wie unmittelbar gesprochen.
Ja, also hast du schon vorher mit ihm zusammengearbeitet, dass du das wusstest?
Nee, zum ersten Mal. Aber
ach so.
Man unterhält sich ja mit dem Besetzungsbüro, die ja auch einen wesentlichen Einfluss auf die Besetzung haben. Also das NDR-Besetzungsbüro, das ist ein fantastisches Besetzungsbüro. Mit denen unterhalte ich mich über Erfahrungen mit Schauspielern.
Ja.
Und natürlich auch mit meinen Dramaturgen. Michael Becker und Sabine Küchler wird das lang und umständlich abgestimmt. Und das ist auch eine große Hilfe, dass wir da ständig drüber sprechen.
Hattest du da auch, hast du Tom Schilling auch in dieser Netflix-Serie gesehen, Achtsam Morden?
Ja, ja.
Ja. Das ist ja so ein bisschen was Ähnliches, ne? So jemand, der zur Ruhe kommen will, und bei dir ist es auch, es ist eine schöne Parallele.
Ja, 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 er ist voll im Thema drin. Ihm hat der Text auch sehr gut gefallen. Er hat das auch alles, er ist ja hochintelligent und hat das alles auch sofort verstanden und hatte auch Spaß daran. Also wir haben uns hier bei mir getroffen im Vorhinein, um uns kennenzulernen und haben dann so über dieses Themenfeld gesprochen und haben auch sehr bald festgestellt, dass wir einen sehr verwandten Humor haben.
Okay, das ist dann immer sehr hilfreich, das
Ja.
stimmt. Ja. Beim Aufnehmen, seid ihr so vorgegangen, dass du, also es gibt ja so Regisseure und Regisseurinnen, die dann eher so die Leute immer nur alleine aufnehmen und das dann xen, oder hast du wirklich richtig Spielszenen inszeniert und dass die dann spielen zusammen?
Also ich habe schon zugesehen, dass die Personen, die miteinander sprechen, auch zusammen sind.
Ja.
Ich habe das nicht geixt, weil der Text, der ist nicht so geschrieben, dass er Künstlichkeiten fordert. Also wo wir es getrennt haben, das sind die Dialoge zwischen Sven und Cleo, weil die ja immer
Ja,
über
das.
WhatsApp laufen und da ist diese Trennung genau richtig. Wenn dann so mit total kalter Stimme gesagt wird, ich liebe dich, Punkt.
Ja.
Herz-Emoji.
Ja.
Da macht das auch noch einen speziellen Humor, diese Getrenntheit. Aber ansonsten haben wir das zusammen aufgenommen und wir haben das im Studio von Jean Schimczak aufgenommen. Das ist ein privates Studio, was dann im Auftrag von Deutschlandfunk und Norddeutschem Rundfunk arbeitet. Und das ist ein Studio, was nicht so ein klassisches ARD Hochglanzstudio ist, sondern was in einem Kreuzberger Hinterhof ist und in einer Remise sich befindet. Das heißt, wir haben nicht diese total astreinen Bedingungen wie im ARD-Studio, wo alles ganz clean ist und die schalltoten Räume perfekt schalltot sind. Dafür haben wir aber einen hohen Grad, also das lässt sich auch in dem Studio alles machen, dieser klare, cleane Klang, das lässt sich da auch machen. Aber wir haben durch dieses Studio haben wir ein sowas wie On-Location-Effekt. Das heißt, die Szenen haben eine große Authentizität und Unmittelbarkeit. Wir haben Nebengeräusche, die Personen bewegen sich recht natürlich da drin. Und das macht so einen Effekt, als seien die tatsächlich wie dokumentarisch aufgenommen.
Okay. Also auch so ein bisschen, also wenn du sagst Berlin, dann stelle ich mir so Stress vor, Großstadt, aber dein Hinterhof dann so ein bisschen rausgenommen und was hat es auch was Gemütliches dann oder?
Ja, absolut. Also das wirkt so ein bisschen wie aus einem anderen Jahrhundert. Das ist wirklich eine alte Remise, so ein
Ja.
Backsteingebäude mit großen Werkstattfenstern und man blickt in den Garten hinaus. Und als es dann mal 2 Wochen Schnee gegeben hat, dann haben wir wirklich auf die beschneiten Äste geguckt. Und im Regieraum selbst, der ist nur mit einem Ofen zu beheizen, da haben wir dann immer die Buchenholzscheite nachgeworfen. Also das war wirklich wie
Okay.
aus einem anderen Jahrhundert.
Also das hatte so ein bisschen Zauberberg-Vibes
Absolut, absolut.
dann. Das ist interessant,
Das ist auch ein
okay.
großes Geschenk.
Ja.
Also man ist
Ja.
dort, ist man nicht im Rundfunkgebäude und ist nicht den Vibrationen des Apparates so ausgesetzt, sondern man ist völlig in dieser Hausmüßiggang-Welt
Ja.
und lebt nur darin.
Also habt ihr sozusagen bei der Aufnahme dasselbe gemacht wie die Figuren, also euch so
Ja.
rausgenommen aus dem Stress des Alltags.
Ja,
Okay.
und Jean Schimczak, das ist wirklich, das ist die absolute Oberklasse dessen, was man als Toningenieur bekommen kann. Also besser geht's gar
Aha,
nicht.
ja. Okay. Oh, das freut
Ich
mich.
habe ja erzählt, dir vorhin im privaten Gespräch, ich bin gerade in New York gewesen, da war ich am zweiten Tag im Museum of Modern Art. Da ist im Hauptfoyer eine Rieseninstallation gerade mit Klanginstallation und live auftretenden Sängerinnen und dann telefonierte ich vor 2 Tagen mit dem Jean Schimczak und er erzählte mir, ja, diese Klanginstallation hat er gemischt.
Ah,
Museum of Modern
das.
Art, New York.
Ja, okay. Gut. Dann ist klar, da ist schon
Punkt.
eine Menge ja, da muss man nichts weiter sagen, stimmt. Wie lange hat es eigentlich gedauert, das Hörspiel zu verwirklichen? Also vom ersten Ansatz, von den ersten Worten im Manuskript bis hin nachher zur fertigen Abmischung. Wie lange hat es gedauert?
Also die Pilotserie, die habe ich 2023 geschrieben, also die erste Folge, aber noch nicht in der endgültigen Form. Richtig angefangen zu schreiben habe ich Oktober 2023. Fertig gewesen mit mit der Produktion im Studio waren wir Mitte März 2025, also 1,5 Jahre.
Ist schon eine ordentliche Zeit, aber ist ja auch ein umfangreiches Werk. Ja, nicht schlecht. Dann seid ihr aber auch recht schnell rausgekommen damit, denn es war ja schon Ende April, war ja dann die
Ja, genau,
Veröffentlichung.
das ging dann ziemlich
Das
zügig.
ist schön. Ja, gab es so Szenen, wo du sagst, die waren so richtig aufwendig, das war richtig anstrengend? Oder?
Ja, das gab es auf jeden Fall. Die Gruppenszenen, die großen Gruppen, die Morgenrunde, also die zieht sich ja
Ah.
durch. Da haben wir ja immer 8 bis 10 Personen, die miteinander im Raum sind, das heißt auch miteinander im Studio. Das war schon eine gehörige Arbeit, das zu ordnen. Also gleichzeitig sich das entwickeln zu lassen, beispielsweise Anfang Folge 4, Abendessen mit Andersdenkenden, wo dann verschiedenste Leute miteinander über verschiedene Tische hinweg Debatten über den Ukraine-Krieg führen.
Ja.
Und das gleichzeitig im Studio zu managen, dass sie auch alle vom Mikrofon sind und sich nicht gegenseitig verhakeln und so weiter, das ist sehr tricky.
Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Habt ihr auch die Geräusche selbst gemacht oder habt ihr da eher Archiv genommen?
Sowohl als
Also,
auch. Also
sowohl das
wir
auch.
haben selbst gemacht teilweise und wir haben viel aus dem Archiv natürlich auch genommen. Also die Außenlandschaften, wenn er über die Wiese
Ja.
geht, wenn er in den Wald geht, Wasserfälle und so weiter, da haben wir schon viel aus dem Archiv genommen.
Habt ihr den richtigen Geräuschemacher gehabt oder macht man das dann selbst?
Nee, das macht man dann selbst.
Ja, also dann.
Ja.
Okay.
Da greift man sich auch das, was man so im Studio findet. Und dann benutzt man das.
Ja, bietet sich ja dann an. Gab es auch so Sachen, also das heißt, wir haben jetzt gefragt, was so am aufwendigsten war und gab es auch was, wo du so richtig dolle Spaß dran hattest an der Produktion? Wo du gesagt hast, oh, das war so richtig schön.
Ja, also diese tollen Momente waren dann, da ich ja nun auch der Autor bin und das geschrieben habe und diese Dialogverläufe natürlich mir sorgfältig am Schreibtisch überlegt habe, zu sehen und zu hören, wie das plötzlich zum Leben erwacht im Spiel der Schauspieler. Das ist wirklich jedes Mal ein Wunder.
Ja.
Und auch das Beglückende war zu erleben, dass durch die Bank die Schauspieler mit diesem Text sehr im Einklang waren. Also du hast gemerkt, sie finden ihn wirklich gut. Sie finden, der ist an der Zeit, also am Puls der Zeit. Und die Dialoge als solche in ihrem Verlauf, die haben ihnen Spaß gemacht. Also Sebastian Blomberg mit dem Behrens, der mit seinen Interventionen in den Therapiegesprächen mit Sven Schmitz, wie sich das entwickelt hat, das war grandios. Und wie Tom Schilling immer darauf reagiert hat und dann sich sperrig gezeigt hat in den Gesprächen und so. Aber auch wie die Cleo, die Marleen Lohse, ihre Rolle ausgefüllt hat, mit diesen ganzen Vertracktheiten, diesen neurotischen Drehungen und Wendungen, das war ganz faszinierend. Aber auch die Astra, die Inga Busch, übrigens auch eine der Stimmen, die ich vorweg fest im Kopf
Ja,
hatte.
okay.
Das war eigentlich sehr faszinierend und beglückend.
Ja, wenn man sowas schreibt, dann ist es ja oft so, dass man es dann schon so vor sich hört, also so im Kopf hört.
Ja.
Und hat das übereingestimmt oder war es dann sogar noch besser als in deinem Kopf?
Also ich sage immer, toll ist, wenn die Schauspieler das so machen, wie ich es im Kopf habe. Genial ist es, wenn die Schauspieler es ganz anders machen, als ich es im Kopf habe und es in diesem ganz anderen noch viel besser machen, als ich es im Kopf habe.
Okay. Und ist es genial oder super?
Es ist beides, es ist sowohl als auch, je nach Szene.
Alles klar. Jetzt hattest du schon was von der Süddeutschen gesagt. Also da gab es schon Rezensionen. Gab es noch mehr so Echos von Kritikern oder aus dem Bekanntenkreis zum Hörspiel? Also was sagen
Ja,
so die
es
Leute?
gab viel, ja, es gibt unheimlich viel Resonanz. Also EPD Medien hat geschrieben, die Rhein-Neckar-Zeitung hat geschrieben, viele kleinere Kritiken hat es gegeben,
Wie meine?
dadurch aber nicht unwichtiger. Es hat Gespräche im Rundfunk gegeben und ich kriege sehr viel Rückmeldung hier von Freunden und Bekannten. Also vorgestern sagte mir eine Freundin, sie sei bei Folge 9 und sie hätte sich Folge 10 für übermorgen aufgespart, weil sie noch nicht so schnell wieder aus dieser Welt heraus möchte.
Ja,
Sie möchte da noch ein bisschen drin
das kann
bleiben.
ich
Das hat
verstehen, ja.
mir gut
Ja,
gefallen.
das kann ich verstehen. Ja, sowas, das kenne ich.
Ja.
Dürfen wir uns schon auf neue Projekte von dir freuen? Hast du schon wieder was
Nee,
im Petto?
im Moment ist erstmal Ruhe im Karton, aber ich habe natürlich einiges liegen, was ich jetzt so peu à peu umsetzen möchte. Also, und eine Idee ist auch, dieser Stoff, die Erschöpften, ist ja sehr filmisch, und würde sich auch fürs Theater eignen. Also, da will ich mal jetzt ein bisschen Anstrengungen unternehmen, ob sich da möglicherweise eine Produktionsfirma für interessiert oder auch ein Theater.
Na, das wäre natürlich toll. Also da würde ich, also wenn es im Theater läuft oder im Kino, ich würde auf jeden Fall dabei sein. Das
Freut mich.
wäre auch, ja, ja, nee, sehr schön. Dann danke ich dir für dieses
Ja,
interessante Interview
sehr
und
gerne.
zu meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich, wir hören uns nächste Woche wieder und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.